aber die konnten das auch auf Lungenzellen, Leberzellen, Gehirnzellen und Darmzellen von Menschen wachsen lassen. Und das ist natürlich interessant. Das wird sagen oder wird darauf hindeuten, dass das Virus auch in menschlichen Zellen wachsen kann.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 15. Februar 2026 in der schönen Gemeinde Hirschegg-Back in der Steiermark. Heute geht es um ein sehr interessantes Virus, von dem man gar nicht weiß, ob es problematisch ist oder nicht, aber das eben in den letzten 20 Jahren in Europa detektiert und isoliert wurde und das deshalb interessant ist, weil es sehr nah mit Viren verwandt ist, die Ebola und Marburg hämorrhagische Fieber auslösen in Afrika und ja, sehr interessant, dass man das in Europa auch findet. Ich bin inspiriert worden zu dieser Episode durch einen Besuch in Beksch in Ungarn. Da gibt es ein Biosafety Level 4 Hochsicherheitslabor und die arbeiten eben an der Charakterisierung dieses Virus. Wie heißt das Virus? Es hat einen interessanten Namen, das nennt sie Jovio Cueva Virus und es wird ein bisschen klarer werden, wenn ich erkläre, wo das hergekommen ist, wo das isoliert wurde, warum der Name so ist. Im Prinzip handelt es sich hier um ein Filovirus. Das heißt, Filoviren kennen wir, da haben wir schon drüber gehört. Filoviren sind Viren wie Ebola-Viren, Marburg-Viren und dieses Jovio-Virus, also ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich kann kein Spanisch, aber geschrieben wird es mit L-L-O-V-I-U und das wird, glaube ich, Jovio ausgesprochen. Und dann Cuevo-Virus, Cueva-Virus eigentlich. Da geht es einfach nur um eine Höhle. Das ist eben, wie gesagt, mit Ebola und Marburg recht nah verwandt. Das ist so phylogenetisch, also vom Stammbaum, vom genetischen Stammbaum her, bis sie so mitten zwischen den beiden drinnen. Und wie gesagt, es handelt sich um ein Filovirus. Filoviren heißen so, weil sie filamentös sind, also länglich. Und die schauen, das habe ich schon erwähnt, als wir über Ebola und Marburg gesprochen haben, die schauen im Elektronenmikroskop etwa so aus wie ein Regenwurm, also sehr langgezogen. Bei dem Virus handelt es sich um ein negativ strengiges RNA-Virus. Was heißt das jetzt negativ strengig? Im Prinzip, das Genom kommt als RNA vor und als einzelsträngige RNA und die muss in den komplementären Strang umgeschrieben werden von der Polymerase, bevor es zur Produktion von Proteinen kommen kann. Wie schaut der Aufbau aus? Das RNA-Genom ist assoziiert mit einem Nukleoprotein, das das Genom eben schützt. Gibt es auch noch ein paar weitere Proteine, die mit dem Genom assoziiert sind. Und dann haben wir ein Matrixprotein, das das Viruspartikel stabilisiert. Das nennt sich VP40. Und dann haben wir eben eine Fettmembran. Und in dieser Fettmembran sitzt ein Glykoprotein drin und das ist im Prinzip das Spike-Protein des Virus, das eben auch auf der Virusoberfläche vorkommt und das an unsere Zellen bindet. Das Virus selbst hat einen Durchmesser von etwa 80 Nanometer, also recht klein, aber es kann bis zu 1000 Nanometer lang sein. Also es hat wirklich diese filamentöse, diese regenwurmartige Struktur. Was interessant ist bei diesen Viren, ist, dass die, und das trifft auf dieses Virus, also das Jovio-Virus, aber auch auf Ebola und Marburg-Viren zu, die haben eine interessante Art und Weise, wie sie in Zellen reinkommen. Die binden mal an die Zelloberfläche, werden dann aufgenommen in Endosomen, das sind so kleine Vesikel, die eben Material von außen in die Zelle reinbringen. Und in diesem Endosom wird dann ein Teil von dem Spike-Protein, von dem Glykoprotein vom Virus zerstört durch Proteasen, also durch Proteinscheren. Und nur danach kann das Virus eigentlich an den wirklichen Rezeptor binden und das ist dann niemand BIC-C1-Rezeptor und dann kann das Virus im Prinzip mit der Membran von diesem Endosom verschmelzen und das Genom kann in die Zelle rein. Also sehr interessanter Mechanismus. Wie gesagt, das ist bei Marburg und bei Ebola-Viren auch der Fall. Und die binden auch an den gleichen Rezeptor wie das Jovio-Cueva-Virus. Was wissen wir über das Virus? Wo kommt das her? Die Story beginnt 2002. Da gab es ein Massensterben von Fledermäusen in Höhlen in Spanien, in Portugal und in Frankreich. Unter anderem ist das passiert in der Cueva del Llovio. Daher kommt eben der Name Llovio, weil die Höhle so heißt, und dann Cueva, weil Höhle auf Spanisch Cueva heißt. Und die befindet sich in Asturias, das ist im Norden von Spanien, westlich vom Baskenland. Und man hat das dann untersucht, das hat lang gedauert. Also die Publikation, die da die Resultate dann gezeigt hat, ist erst 2011 rausgekommen. Also man hatte die Proben einige Zeit lang. Und das hat vor allem bestimmte Fledermäuse betroffen, nämlich Miniopterus schreibersi. Das ist der lateinische Name. Das ist die europäische Langflügelfledermaus. Und man hat dann Proben genommen und hat da sequenziert. Und man kann das ja, man kann einfach so rein sequenzieren in Proben mit unterschiedlichen Technologien und dann mal schauen, was da drinnen ist und dann eben von diesen Sequenzen Viren identifizieren. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Man hat eine Virussequenz gefunden. Also man hat nicht das Virus selbst isoliert, sondern man hat nur eine Sequenz gefunden. Und das Interessante war eben, das war eine Sequenz, die ausgeschaut hat wie das Genom von einem Filovirus. Und das war eigentlich schon sehr besonders, weil man wusste eigentlich davor nur von Filoviren in Afrika und dann noch in den Philippinen mit Resten Ebola-Virus, das eben dort auch vorkommt. Aber dass sowas in Europa vorkommt und möglich ist, das war eigentlich unbekannt. Und man hat dann weitergesucht und auch in anderen Proben von anderen Höhlen in der Region, ich glaube Kantabria, auch vorher positive Proben gefunden. Ich glaube, Kantabria ist ein bisschen weiter östlich von Asturias, also weiter Richtung Baskenland. Und das war eben auch wieder in dieser europäischen Langflügelfledermaus. Ein bisschen was zu dieser Fledermaus, also Miniopterus schreibersi, die ist benannt nach dem Karl Anton Ritter von Schreibers. Das war ein österreichischer Naturforscher aus dem 18. und 19. Jahrhundert. So ein echter Österreicher, der ist in Pressburg geboren, also Bratislava jetzt. Das ist jetzt Slowakei, damals war es Ungarn, aber war eben auch Teil des österreichischen Kaiserreichs. Und der war, soweit ich weiß, der Begründer des Naturhistorischen Museums in Wien. Diese Fledermäuse kommen in Europa vor allem im Süden vor, also Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, aber dann auch im Balkan, Ungarn, aber auch teilweise in Österreich. Und vor kurzem hat man die das erste Mal in Polen detektiert. Also es schaut aus, dass die ein bisschen weiter nach Norden vorrücken. Die heißen zwar europäische Langflügelfledermaus, aber das ist ein bisschen irreführend, weil die kommen auch in Afrika vor, in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, Nordafrika zum Beispiel auch, und in Asien und sogar in Australien. Also es ist nicht nur europäisch, aber es ist halt hier entdeckt worden. Das sind übrigens insektenfressende Fledermäuse, die eben Höhlenbewohner. Die sind ganz interessant, die migrieren auch relativ viel. Da weiß man, die können bis zu 800 Kilometer weit fliegen, wenn sie auf Migration sind. Ja, und die Geschichte endet aber nicht mit Spanien, sondern 2013 gab es dann wieder ein Massensterben von Fledermäusen, diesmal in Ungarn, und zwar in Bück. Das ist so eine Gebirgskette, das ist ein Karstgebirge eigentlich, nordöstlich von Budapest, so Richtung Slowakei. Und da hat man eben auch Proben genommen. Man hat gesehen, dass diese Fledermäuse, die waren im Winterschlaf im Prinzip, was für die Fledermäuse, glaube ich, ziemlicher Stress ist. Da hat man gesehen, dass die teilweise Blutungen der Atemwege hatten. Und da hat man eben Proben genommen und die analysiert und ist draufgekommen, ja, da ist auch das Genom von diesem Llovio-Cueva-Virus drinnen. Das ist eben damals gemacht worden in Bécs, und der Leiter dieses Projekts war eben der Gábor Gemenesi. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt richtig aus. Kann leider auch kein Ungarisch. Und der ist eben jetzt der Leiter von diesem Hochsicherheitslabor in Bécs. Die haben da ziemlich viel aufgebaut und arbeiten eben auch sehr stark an diesem Llovio-Cueva-Virus. 2016 ist das dann wieder detektiert worden. Ich glaube, da gab es wieder ein Massensterben von Fledermäusen in Ungarn. Und bis dorthin konnte man eigentlich das Virus nicht isolieren. Man hat es zwar versucht, aber oft sind die Proben sehr alt, weil die Fledermäuse sterben und die werden dann Wochen oder Monate später gefunden. Kann man sich vorstellen, wie die Kadaver da schon ausschauen. Aber es ist dann 2019 tatsächlich gelungen, das Virus zu isolieren. Und eben von dieser Arbeitsgruppe in Beksch, vom Gabor Kemenesi. Und die haben das auf Fledermauszellen isolieren können. Das macht Sinn. Das Virus kommt in Fledermäusen vor. Sollte auch auf Fledermauszellen wachsen. Aber die konnten das auch auf Lungenzellen, Leberzellen, Gehirnzellen und Darmzellen von Menschen wachsen lassen. Und das ist natürlich interessant. Das wird sagen oder wird darauf hindeuten, dass das Virus auch in menschlichen Zellen wachsen kann. Man hat dann auch gesehen, dass das auch in menschlichen Makrophagen, also in Immunzellen wachsen kann. Und das ist was, was Ebola auch macht oder Marburg. Und das ist was eins der Probleme mit diesen Filoviren, dass die eben in Immunzellen, die im ganzen Körper unterwegs sind, wachsen können. Ich muss noch dazu sagen, also ganz sicher ist man sich nicht, dass dieses Virus die Erkrankung und diese Massensterben in Fledermäusen auslöst. Es ist vielleicht mitverantwortlich für solche Massensterben, aber es ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund. Und man hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch von gesunden Fledermäusen, in gesunden Fledermäusen finden können. Also der Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Massensterben und dieser Virusinfektion in den Fledermäusen ist nicht ganz so klar. Man hat das eben isoliert und das Interessante war, man hat das nicht nur in den Fledermäusen gefunden, sondern auch in Parasiten auf den Fledermäusen drauf, zwar auf blutsaugenden Fledermausfliegen. Die schauen nicht aus wie Fliegen, die haben auch keine Flügel, soweit ich weiß. Die schauen eher so aus wie Spinnen, sind aber eigentlich Fliegen. Und die sind eben so Parasiten, die Blut von Fledermäusen saugen. Und es gibt eben jetzt eine Hypothese, dass dieses Virus über diese Fledermausfliegen von Fledermaus zu Fledermaus übertragen werden. Ja, und 2020 hat man dieses Virus dann auch in Fledermäusen, in der gleichen Spezies, in Italien isoliert. Also es ist schon sehr interessant, es scheint weit verbreitet zu sein. Und das Interessante ist auch, wenn man sich die Sequenzen anschaut, sieht man, dass das unterschiedliche Stämme des Virus sind anscheinend. Also die sind nicht 100% gleich. Und das wird irgendwie schon darauf hindeuten, dass das unterschiedliche Virusstämme in unterschiedlichen Fledermauspopulationen in Europa vorkommen, was wiederum darauf hindeuten würde, dass das kein Virus ist, das jetzt neu in dieser Fledermauspopulation aufgetaucht ist, sondern dass das wahrscheinlich schon sehr lang in diesen Fledermäusen existiert. Was schon ein bisschen beruhigend ist, weil bisher hatte man keine Probleme in Menschen mit diesem Virus und vielleicht, ja, deutet das eben auch darauf hin, dass es vielleicht gar nicht gefährlich ist. Man hat natürlich untersucht oder versucht zu untersuchen, ob das Virus Erkrankung auslösen kann. Ein Modellsystem, das man dafür benutzen kann, sind Mäuse. Jetzt ist es so, dass diese Filoviren, also auch Ebola und Marburg, in normalen Mäusen nicht besonders gut wachsen. Man kann aber Mäuse verwenden, die eine Mutation haben in einem Gen des Immunsystems und dann keine gute angeborene Immunantwort gegen Virusinfektionen mehr auslösen können. In dem Fall hat man Mäuse verwendet, wo eben der Rezeptor für das Interferon, so ein wichtiger angeborener Immunbotenstoff ist, das hat man deletiert und in diesen Mäusen kann man eben zum Beispiel Ebola-Isolate testen und wenn man die Mäuse mit diesen Ebola-Isolaten testet, dann werden die krank und sterben die. Und das hat man auch mit diesem Jovio-Cueva-Virus gemacht und da hat sich aber gezeigt, dass das zwar wachsen kann, kommt darauf an, wie man die, über welche Route man die Mäuse infiziert, aber es hat keine Erkrankungen in den Mäusen ausgelöst. Das ist jetzt positiv, das heißt aber nicht, dass das in Menschen komplett ungefährlich ist. Also da ist ein großes Fragezeichen da, man weiß nicht, ob das Erkrankungen in Menschen auslösen kann. Wahrscheinlich nicht, aber ganz sicher ist man sich nicht und deshalb sollte man eigentlich, das ist nicht der einzige Grund, von Fledermäusen die Finger lassen. Und wenn man mit Fledermäusen arbeitet, dann sollte man wirklich Handschuhe tragen und Mundschutz und so weiter und so fort, damit man sich da keine Erkrankungen einfangen kann. Das ist nicht nur mit diesem Filovirus hier wichtig, sondern Fledermäuse tragen ja auch viele andere Viren, die auf Menschen übertragen werden könnten, wie unter anderem auch das Tollwut-Virus. Also wie gesagt, sehr interessante Geschichte. Die Ungarn sind da sehr aktiv und beforschen das Virus aktiv. Die Studie mit diesen Mäusen, die eben einen Defekt im angeborenen Immunsystem haben, ist auch in einer Kollaboration mit dem Team in Ungarn gemacht worden, aber durchgeführt ist das worden bei den Rocky Mountain Labs in Montana in den USA, ich glaube von der Andrea Marzi. Das ist eine deutsche Wissenschaftlerin, die eben in den USA arbeitet und an solchen hochpathogenen Viren forscht. Was man noch dazu sagen sollte, ist, wir, die Virologen finden immer mehr interessante Viren in unterschiedlichen Spezies. Das heißt, im Virus Discovery, man macht das mittlerweile, man schaut sich an, welche Viren in unterschiedlichen Spezies zirkulieren. Das macht man oft mit neuen Sequenzierungstechnologien, wo man nicht unbedingt versuchen muss, ein Virus, das man schon kennt, zu finden mit einer zielgerichteten Methode, sondern wo man sich einfach anschaut, welche Sequenzen sind da, was könnte das sein und so weiter und so fort. Und da hat man eben auch in letzter Zeit solche Ebola-ähnlichen oder solche Filoviren in Fischen gefunden. Zuerst mal in Asien. Aber es gibt da auch eine sehr interessante Publikation von 2021 aus der Schweiz, die ich gern erwähnen würde. Das ist von der Arbeitsgruppe von Thorsten Säuberlich an der Universität Bern. Und ich habe das sehr interessant gefunden. Ich angle sehr gern und hier geht es um ein Fischvirus. Und was die gemacht haben, die haben sich Schweizer Flussbarsche angeschaut und da eben versucht, Viren zu entdecken. Das ist 2017 durchgeführt worden, glaube ich 2021 publiziert worden. Und das Interessante ist, die haben eben auch in der Schweiz solche Ebola-ähnlichen Filoviren in Flussbarschen gefunden. Und zwar drei unterschiedliche, die haben die dann benannt. Das eine Virus nennt sich jetzt Fivi-Virus. Das ist benannt nach dem Institut für Fischwirtschaft und Wildtiergesundheit von der Uni Bern, wo die eben arbeiten. Das zweite haben sie Kanda-Virus benannt und soweit ich weiß, ist Kanda ein Fluss im Berner Oberland. Und das dritte Virus heißt jetzt Oberland-Virus. Also das sind Ebola-ähnliche Viren, die in Fischen vorkommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die für Menschen ein Problem darstellen. Aber es ist natürlich interessant, dass man diese Viren auch in Europa in allen möglichen Tieren findet. Ja, das war's für heute bei Virologisch. Wie gesagt, sehr interessante Viren, das Jovio-Cueva-Virus, aber auch diese Filoviren, die man in Fischen finden kann. Es ist wahrscheinlich, dass die für Menschen kein Problem darstellen, aber es ist natürlich super interessant, dass man die auch in Europa findet und die sind eben mit sehr gefährlichen Viren, die in Afrika vorkommen, verwandt. Ja, das war's für heute. Wie immer, wenn es Kommentare, Anregungen, Fragen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Ja, und was ich noch erwähnen wollte, man kann den Podcast, vor allem die Produktion des Podcasts, auch bei Steady unterstützen. Da ist ein Link unter der Episode. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.